Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute ist der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch zu Gast. Roland Koch war aber nicht nur in der Politik in erster Reihe aktiv, sondern auch in der deutschen Wirtschaft, unter anderem als Vorstandsvorsitzender des Baukonzerns Bilfinger. Ich habe heute mit ihm darüber gesprochen, was jetzt passieren muss, damit es mit der deutschen Wirtschaft wieder vorangeht, wie er die Rente verändern würde und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Koch, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde gerne mit einem aktuellen Thema starten, nämlich der aktuellen Politik. Wie ist da Ihre Meinung zu dem, was aktuell in Berlin abgeht? Die Art und Weise, wie die Ampel jetzt gescheitert ist und wie es da weitergehen soll?
Also zum Ersten, glaube ich, ist es gut für Deutschland, dass sie jetzt zu Ende ist, weil es war absehbar, dass die kommenden 12 Monate bis zur regulären Bundestagswahl nichts mehr Gestalterisches erbracht hätten und wir in einer Zeit sind, in der man dringend Handlungen und Entscheidungen braucht. Insofern ist am Ende Herrn Lindner zu danken, dass er es zum Punkt gebracht hat. Ich finde, dass man das alles stilvoller hätte machen können. Ich glaube, dass der amtierende Bundeskanzler falsch reagiert hat, indem er versucht, da nachzutreten und sehr polemisch beschimpfende Reden zu halten. Aber wir werden uns seit dem Abend des Bruchs der Koalition auf einen lauten Wahlkampf einstellen müssen, indem sozusagen ein Bundeskanzler, der mehr als 50% der Stimmen im Vergleich zum Oppositionsführer zurückliegt in den Umfragen, natürlich alles versuchen wird, um seine eigenen Anhänger zu mobilisieren. Und dazu gehört auch eine laute Sprache. Und ich hoffe, dass es den Wählerinnen und Wählern gelingt, zu unterscheiden, was Sache und was Tonlage ist.
Eine Sache, die ja großer Streitpunkt war, war die deutsche Wirtschaft, die ja extrem schwächelt. Wie ist dazu Ihre Meinung? Welche Maßnahmen bräuchten wir da jetzt am dringendsten, um das Thema anzugehen? Da waren ja die Positionen in der aktuellen Regierung quasi gegenteilig in vielen Punkten. Was würden Sie da sagen? Was wären da jetzt die Sachen, die man da als allererstes bräuchten?
Ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann hat die jetzt zerbrochene Regierung versucht, mit einem Plan, der beinhaltet, wir brauchen Chipsproduktion, also subventionieren wir ein Unternehmen mit 10 Milliarden. Wir brauchen Batterieproduktion, also subventionieren wir 2 oder 3 Unternehmen mit 4 oder 5 Milliarden. Wir brauchen grüne Transformation im Energiebereich, also finanzieren wir Kraftwerke, Netze, Stahlwerke, die umstellen wollen, mit zusätzlichen staatlichen Zuschüssen. Daraus ist ein immer dichteres Regelwerk geworden, was ja auch bedeutet, dass viele andere Unternehmen, die nicht genau mit diesem Mainstream der Politik einhergehen wollen, aber auch gute Ideen haben könnten, immer mehr zurückgeschreckt sind, weil sie in Deutschland keine fairen Wettbewerbsbedingungen gesehen haben. Es kommt erschwerend hinzu, dass damit Energie, nicht nur der Preis von Energie, sondern auch die Frage, ist überhaupt genug Energie in einigen Jahren vorhanden für zum Beispiel industrielle Produktion, eine immer stärkere Frage geworden sind. Und das insgesamt hat zu einer Wirtschaftskrise geführt, in der wir jetzt sind. Wenn man die auflösen will, muss man als erstes Berechenbarkeit wiederherstellen. Man muss anderen, den Unternehmen Freiheiten geben, das zu machen, was sie für richtig halten im technologischen Wettbewerb. Und man muss sicherlich auch den Staat in Stellung bringen, also mit weniger Regulierung, größere Leistungsfähigkeit, schnellere Genehmigungen, weniger bürokratische Erfordernisse, besser digitalisieren. Also diese Frage, die Wirtschaft muss für sich wieder laufen können und der Staat muss seinen Job so machen, dass er gut ist. Das sind die beiden Impulse. Wenn die Welt das beobachtet, dann muss man schon sagen, wir haben nach wie vor gut ausgebildete Leute, eine tolle Infrastruktur, eine gute rechtsstaatliche Ordnung, wir sind ein stabiles Land. Dann gibt es sehr, sehr viele Argumente, in Deutschland zu investieren. Dass das im Augenblick keiner tut, ist ein unsinniger Zustand, den kann eine neue Regierung beenden.
Sie haben es gerade auch gesagt, Bürokratie abbauen, das hört man ja immer an allen Ecken und Enden. Jeder möchte gerne Bürokratie abbauen. Da gibt es ja auch niemanden, der sagt, ich finde das jetzt irgendwie gut, das fordern die Unternehmen, es wird auch in der Politik gefordert. Aber nehmen Sie uns doch mal ganz konkret mit, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen möchte Bürokratie abbauen, wie gehe ich das denn an
ohne dass da irgendwie ein Boomerang kommt, dass da nach hinten losgeht, dass die Leute, die jetzt draußen sind, die sich das nicht so richtig vorstellen können, wie das überhaupt praktisch vollzogen werden kann.
Also da spricht jetzt ein bisschen der Regulierungsprofessor, der sich mit dieser Frage versucht zu beschäftigen und nicht so ganz parteipolitisch ist. Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, was will man überhaupt regulieren? Eines unserer Probleme ist, dass wir den Behörden so viele Aufgaben gegeben haben, was sie alles regulieren sollen, dass sie die Übersicht verlieren. Und logischerweise verliert dann auch der Regulierte, der Bürger, der Unternehmer, die Übersicht darüber, was er eigentlich alles befolgen soll und beginnt eine Prioritätenliste zu machen, worauf er achtet, worauf er besser nicht achtet. Und deshalb die erste Frage ist, muss ich das alles regulieren? Haben wir nicht ein Sicherheitsdenken auf allen Ebenen entwickelt? Ich erinnere mich als Ministerpräsident, wir haben sogar die Abstände von Kleiderhaken in Kindergärten durch eine Verordnung geregelt, entlang der Sprungweite von Kopfläusen. Muss man das tun oder kann man nicht dem Bürgermeister, der Leiterin des Kindergartens oder dem Bauunternehmen diese Frage selbst überlassen? Und wir enden bei einer Finanzmarktregulierung, in der wir nicht nur dafür sorgen, dass die Banken Eigenkapital haben, sondern heute eine Aufsicht haben, die jeden einzelnen Handschlag, jede Bankaktivität in einer Aufsichtsbehörde dokumentiert und mit endlos Personal hinterhergeht. Und gleichzeitig haben wir den Banken noch die Aufgabe gegeben, Umweltbehörden zu sein, in der sie in Zukunft prüfen müssen, ob ein Kredit grün oder nicht ist, anstatt die Frage zu prüfen, ob sie ihn zurückzahlen oder nicht. Das heißt, an dieser Stelle muss man wahrscheinlich sehr starke Schnitte machen und sagen, das wollen wir so nicht. Ich persönlich habe auch Zweifel, ob in einer so komplizierten Zeit wir ein Liefergesetz brauchen, das Lieferkettengesetz oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben, das niemand auf der Welt außer uns in dieser Form hat und das Tausende von Mitarbeitern, Tausende von Seiten und Kontrollen erfordert und ganz absurde Folgen hat, wie zum Beispiel diejenige, dass viele Unternehmen in Europa zurzeit ihre Geschäftsbeziehungen nach Afrika beenden, weil in Afrika die Dokumente, die dann auf einmal eine Bürokratie braucht, dafür nicht da sind. Ganz wichtiger Punkt. Überlegen, brauche ich überhaupt eine Regulierung? Und der zweite Punkt, wo ich eine Regulierung brauche, dann muss sie effizient und schnell sein. Effizient und schnell heißt, dass die Prozesse klare zeitliche Vorgaben haben müssen. Natürlich brauche ich auch in Zukunft eine Baugenehmigung, wenn ich baue. Aber wir haben in Hessen schon vor 20 Jahren eingeführt, dass bei einem normalen Bebauungsplan, wenn jemand sagt, ich beabsichtige im Rahmen des Bebauungsplans zu bauen, er das der Bauaufsicht sagt. Und wenn die Bauaufsicht in zwei Monaten nicht Halt ruft, dann ist dadurch die Genehmigung erfolgt. Genehmigungsfiktion. Also es gibt Instrumente und es gibt natürlich eine digitalisierte Welt. Wir haben wahrscheinlich mehr als 1000 Menschen, die in Deutschland jeden Tag Schwerlastverkehre genehmigen. Was machen die? Die gucken, ob die Brücke stabil genug ist, ob der Radius einer Autobahnausfahrt reicht, damit so ein großes Windrad zum Beispiel da durchgeht oder etwas Ähnliches. Es gibt davon praktisch keinen Handschlag, den künstliche Intelligenz nicht genauso gut kann. Heute braucht man für so eine Genehmigung 8, 9, 10 Wochen. Im richtigen Leben könnte man dafür auch 3, 4 Sekunden brauchen. Das heißt, wir haben bei den Dingen, die man dann wirklich regeln muss, wiederum die Chance, es schneller, effektiver, unbürokratischer zu machen, bis hin zu dem, was den einzelnen Bürger angeht. Hätten wir eine anständige Bürger-ID und hätten wir den Zugang zu elektronischer Verwaltung, müsste keiner endlos lange für den Pass anstehen, müsste keiner für sein Kraftfahrzeug irgendwo anstehen. Das heißt, wo der Staat da ist, muss es der moderne Staat sein. Und diese beiden Säulen, so wenig wie möglich regulieren und das, was man reguliert, effizient und gut nach den Standards des 21. Jahrhunderts zu regulieren. Das sind aus meiner Sicht die beiden Herausforderungen, die wir haben.
Effizient und schnell sind da jetzt nicht die zwei Wörter, die einem bei der durchschnittlichen deutschen Behörde als erstes einfallen würden. Aber ich finde das Beispiel sehr spannend, denn viele Dinge, wenn es denn alles elektronisch gehen würde, würde ja mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf jeden Fall effizienter gehen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in Deutschland bei solchen Entwicklungen auch eher am Ende der Kette sind. Zumindest jetzt für Außenstehende betrachtet, würden Sie das auch so einschätzen, dass jetzt, was die Übernahme angeht, von dass alles digital abläuft, dass wir künstliche Intelligenz implementieren können in solche Genehmigungsvorgänge, dass wir da wahrscheinlich, was vergleichbare andere Länder angeht, eher wieder das Schlusslicht oder eher am Ende der Kette sein werden?
Na, wir haben ja entschieden, das Ende der Kette zu sein, also können wir theoretisch auch entscheiden, zu überholen. Da gibt es ja mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist wieder, wenn wir uns in den großen Dingen etwa mit Amerika vergleichen. Dann haben bei der Regulierung künstlicher Intelligenz, also diesem Zukunftsfeld, die Amerikaner mit Präsident Biden im Prinzip eine Regelung geschaffen, die sagt, wir regulieren im Augenblick gar nichts, aber wir wollen alles wissen. Also wir wollen von allen, die mit diesen großen Sprachmodellen arbeiten und die neue künstliche Intelligenz strukturieren, wir wollen mit unserer Behörde genauen Einblick haben. Damit wir, sollten wir der Meinung sein, dass man etwas regulieren muss, alles Wissen dafür haben und nicht in eine Blackbox hineinregieren. Aber dann, wenn man das tut, kann man im Prinzip frei entwickeln. In Europa haben wir dann bei der europäischen Regelung in der letzten Sekunde entschieden, dass auch diese LLMs, Large Language Models, also das, was im Prinzip unsere Treiber im Augenblick für diese Handlungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz ist, in vielen Fragen nur genutzt werden darf, wenn es dafür eine Genehmigung gibt. Und der Nutzer sozusagen auch noch das Risiko erträgt, dass es eine Genehmigung gibt und man nicht einfach eine Technik verwenden kann, in der man unterstellt, dass der Hersteller der Technik die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat. Das führt natürlich sofort dazu, dass weniger gemacht wird. Alle haben Angst, dort wieder in eine falsche Regulierung hineinzukommen. Das heißt, die Amerikaner sind schnell und wir sind langsam. Das muss man auf europäischer Ebene weiter diskutieren. Da muss man Nischen suchen. Und man muss eben sich ganz im Klaren sein, die Deutschen spielen da immer eine wesentliche Rolle. Man kann auch mit einer neuen Europäischen Kommission sicherlich Dinge wieder ändern. Aber selbst wenn man das jetzt mal alles so lässt, weil man nicht mehr jeden Tag jeden Kampf führen kann, wenn wir in den klassischen Datenschutz schauen, den wir an vielen Stellen benutzen als Argument oder es benutzt wird als Argument, dass moderne Dinge nicht gehen. Denken wir mal an die einheitliche elektronische Patientenakte und welches Trauerspiel wir seit 15 Jahren dazu haben und die vielleicht, hoffentlich jetzt irgendwann kommt, wenn die Datenschützer noch fünfmal drauf geschaut haben. In einem Land wie Estland gelten die gleichen europäischen Rechte wie in Deutschland, die Datenschutzgrundverordnung genauso wie in Deutschland. Die lachen über uns, weil die haben schon seit 15 Jahren eine elektronische Patientenakte. Und da findet auch nicht permanent eine Menschenrechtsverletzung statt. Die haben auch sozusagen einheitlichen Zugang zu den Steuern. Die Griechen haben jetzt ein Steuersystem eingeführt, in dem sozusagen jede Rechnung von vornherein gebucht wird und die Finanzverwaltung den kleinen Betrieben anbietet, wir machen eure Buchhaltung mit, weil wir wissen, dass sowieso alles ist total transparent. Jeder kann hineinschauen, wer von den Daten Gebrauch gemacht hat. Es gibt Schutzsysteme. Das heißt, auch unter den Regeln, die wir haben, Stichwort Europa, Amerika, die kompliziert sind, gibt es keinen Grund, dass wir ein Schlusslicht sind. Aber da müssen wir politische Entscheidungen treffen, die wichtig sind.
Ja, Datenschutz ist auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Wenn es schon dort beginnt, wo man Straftaten, die videografiert werden, zu einem gewissen Punkt nicht richtig verfolgen kann, weil eben dort das Video in dem Sinne nicht legal war, dann stelle ich mir auch die Frage, wer nützt jetzt hier wem überhaupt? Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich würde gerne weitermachen mit einer anderen User-Frage. Da können wir auch den Bogen zur Ampel spannen. Und zwar geht es da um das Rentensystem. Rentensystem haben sich ja auch die Koalitionspartner sehr lange drüber gestritten, wie es weitergehen soll. Und da würde ich oder wollte der User gerne ihre Meinung auch einholen, was sie denken, an welchen Punkten man da jetzt als erstes drehen müsste, um das Rentensystem fit zu machen für die Zukunft. Ich denke, es sind sich alle einig, so bleiben, wie es aktuell ist, kann es eigentlich nicht. So kann es auf jeden Fall die nächsten Jahrzehnte lang nicht funktionieren.
Also ich glaube, man muss, wenn man gerade in der jüngeren Generation heute auf das Rentensystem schaut, zum einen verstehen, in der Nachkriegszeit, in der dieses Rentensystem geschaffen worden ist, was wir uns Gott sei Dank alles nicht mehr so richtig vorstellen können, war man in diesem zerstörten Deutschland der Meinung, dass man kein Geld hat, um erst einmal für die Rente zu sparen, um sie später auszuzahlen. Das hat letztlich zu dem geführt, was wir die umlagefinanzierte Rente nennen. Das heißt, die jeweilige jüngere Generation bezahlt der jeweiligen älteren Generation ihre Altersversorgung. Das macht kaum jemand auf der Welt. Und wenn man heute nach Amerika schaut, aber auch nach Schweden schaut, viele andere Länder, in Niederlande schaut, hat man längst einen Weg gefunden, dass ein Teil dessen, was die jeweilige aktive Arbeitsgeneration ansammelt, nicht dazu dient, dass man das bezahlt, was die Eltern gerade brauchen, sondern etwas anspart für die eigene Versorgung. Daraus wird nicht nur eine stabilere eigene Rente, sondern daraus wird ein großer Kapitalmarkt. Also die Ontario Lehrergewerkschaft in Kanada ist eine der größten Investoren der Welt. Und der südkalifornische Lehrerverband der nächste. Also das heißt, da haben Berufsgruppen über den Lauf der Zeit sich eigene Altersversorgungssysteme geschaffen, die an der Aktienperformance hängen und die deshalb sehr, sehr viel erfolgreicher sind als die Systeme, die wir haben, mit denen man ganz vorsichtig am Lohnwachstum wächst. Ja, das ist sehr vereinfacht gesagt. Das Hauptproblem, Arbeitnehmer, die älter werden in Deutschland, partizipieren nur an der Steigerung des Lohneinkommens der jüngeren Generation und überhaupt nicht an der Steigerung von Kapitaleinkommen. Kapitaleinkommen haben so die Sorge, dass man da was verliert und dass es einen Börsencrash gibt und man keine Rente mehr hat. Im richtigen Leben ist es aber so, dass die Kapitaleinkünfte in Summe sehr, sehr viel schneller wachsen als die Lohneinkünfte. Das heißt, wir sperren die ältere Generation aus diesem Zuwachs aus. Wenn die aber trotzdem richtig leben sollen, dann haben die junge Generation eine Verpflichtung, sozusagen mehr dafür zu bezahlen. Und Konrad Adenauer hat damals bei der Frage, ob das vernünftig sei, was sie da machen, den Satz gesagt, Kinder gibt es immer. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass es deutlich weniger Kinder gibt als vorher. Und damit ist dieses System massiv unter Druck. Wenn man das für die Zukunft stabil machen will, muss man der heute jungen Generation erlauben, auch etwas anzusparen, aus dem sie später es haben. Und man muss ihnen sagen, ihr habt aber weiter die Verpflichtung, eure Eltern zu bezahlen, weil die haben es nicht angespart und die waren nicht böse, dass sie das nicht angespart haben, sondern das war ein bisschen unser Schicksal geschuldet. Und diese Kombination zu finden, das wird die Aufgabe sein. Und die wird auch bedeuten, dass die Generation derer, die heute 50 sind und 45 sind, also nicht mehr alles tun können, nicht eine Garantie haben, dass die Rente so steigt, wie das ursprünglich mal gedacht war. Die jetzige Bundesregierung oder die zerfallene Bundesregierung wollte jedenfalls bei SPD und Grünen ein Gesetz einführen, zu sagen, dass es immer garantiert ist, dass man einen bestimmten Prozentsatz seiner früheren Rente bekommt. 48% Haltelinie heißt das für die Feinschmecker. Was bedeutet, die Jungen müssen zahlen, egal wie, weil die 48% müssen erhalten werden. Das ist nicht klug. Das heißt, wir muten den älteren Menschen in Zukunft ein Stück mehr Risiko zu. Das kann auch 44% sein, statt 48%. Das ist für alte Menschen verdammt viel. Aber wir müssen das tun, um auf der anderen Seite der jungen Generation zu sagen, verlasst euch nicht mehr auf diese Haltelinie, sondern versucht zusätzlich durchaus mit gesetzlicher Förderung, mit steuerlicher Unterstützung, in der Betriebsrente, in anderen Formen, versucht euch eine weitere Säule aufzubauen, das zu haben. Und jedes Jahr, dass die Regierung verhindert, dass so etwas kommt, dass man zwei Säulen hat, ist für die jüngere Generation ein riesiges Problem, weil sie immer sozusagen dem Endpunkt näher kommen und je früher man anfängt mit Sparen, umso eher hat man am Ende etwas davon. Das heißt, wir brauchen eine Rentenreform und ich hoffe sehr, dass die SPD, wenn sie wieder an der Regierung irgendwie beteiligt wäre nach der Wahl, was man ja nicht ausschließen kann, Deutschland erlauben würde, eine solche Reform zu gehen. Da muss sie von ihren Versprechungen runter, die ja leider Gottes ohnehin in der Generation der unter 40-Jährigen heute niemand mehr glaubt.
Ja. Ich frage mich auch, wo der Aufschrei bleibt der jüngeren Generation. Den nehme ich so überhaupt nicht wahr, denn es gibt diese Haltelinie, die 48%, die Sie angesprochen haben, aber auf der anderen Seite gibt es die enorm steigenden Beitragssätze in die Rentenversicherung ohne Haltelinie. Und dann denke ich mir, wo ist denn da die Fairness, wenn auf der einen Seite zwar das garantiert wird, dass es nicht weniger wird, aber auf der anderen Seite gibt es gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu stoppen auf absehbare Zeit, denn die Tendenz ist ja, geht ja immer in die gleiche Richtung. Und da nehme ich es doch sehr mit Verwunderung wahr, wenn dann SPD-Politiker unter 35 irgendwo in der Talkshow sitzen und erzählen, dass es ja auch gut ist für die junge Generation, wenn die 48% festgeschrieben werden. Und muss mir da sehr verwundert die Augen reiben.
Nach meiner Einschätzung wird da eine Illusion gepflegt, aber es ist für junge Menschen ja auch nicht einfach. Sie reden über die Versorgung ihrer Eltern. Sie wissen um die Probleme. Und im aktuellen Berufsleben erscheint das dann oft verkraftbar zu sein, weil es ja so eine ganz schleichende Geschichte ist. Es passiert ja nicht an einem Tag, es passiert über die Jahre, in denen das ist, in denen man seine Budgets verändert. Es hat aber trotzdem die volkswirtschaftlichen Schäden. Das ist ja einmal die Frage, was kann der junge Mensch alleine verkraften? Die zweite, was bekommt er am Ende dann noch heraus? Was bedeutet das, wenn er oder sie mit den Kindern reden müsste, wieder in der nächsten Generation, die jetzt geboren werden? Das System ist sichtbar nicht nachhaltig und es muss umgestellt werden. Diese Umstellung geht nicht von heute auf morgen. Ja, in anderen Ländern, nehmen wir die Vereinigten Staaten von Amerika, gibt es das ganze Umlagesystem nicht. Das ist für uns für die nächsten 50 Jahre nicht denkbar, wahrscheinlich für die nächsten 100 Jahre nicht denkbar, weil dieses Ausschleifen, dieses Verändern unendlich lange dauern würde. Wäre alles vor 30, 40 Jahren viel einfacher gewesen. Aber man muss damit anfangen. In der Diskussion der Regierung war ja die ersten 10 Milliarden mal zu parken, um mit den Zinsen später etwas, das sind lächerliche Summen im Vergleich zu dem, was man für die Rente in Deutschland braucht. Aber es wäre wenigstens der Versuch gewesen, auch mit Gewerkschaften und anderen, die so besorgt sind, über die Frage zu reden, lass uns doch mal gucken, was das in der sogenannten Performance über die Jahre bringt. Dieser ständige Angst, wenn du an den Kapitalmarkt gehst, weil du mal früher vor 20 Jahren eine Telekom-Aktie gekauft hast und die hat später an Wert verloren, zu glauben, dass Aktien nicht sicher sind. Ja, das geht ja, es gibt große Institutionen, die das gut können. Dem jetzigen Kanzlerkandidaten Merz wird ja ständig vorgeworfen, dass er mal für BlackRock gearbeitet hat. Ja, BlackRock ist der größte Rentenversicherer der Welt, weil er eben Fähigkeiten entwickelt hat, dafür zu sorgen, dass die Pensionäre Amerikas mit dem Geld, das sie in Aktien angelegt haben, nicht in dem Risiko stehen, ständig ihr Vermögen zu verlieren. Aber wenn man das gut macht, verdient man halt sehr viel mehr an dieser Stelle und kann zu relativ gesehen günstigeren Preisen über das ganze Leben eine vernünftige Altersversorgung ermöglichen. Und wir müssen uns daran robben. Das geht ganz langsam, Schritt für Schritt. Aber wir haben jetzt 20 Jahre Diskussion, den ersten Schritt zu gehen und sind immer noch den ersten Schritt nicht richtig gegangen. Wir haben auch keine gute Betriebsrentenversorgung an vielen Stellen. Wir könnten viel mehr tun. Und eine Regierung, die sagt, es ist alles in Ordnung und ich garantiere eine Haltelinie von 48%, die sagt aus meiner Sicht, ich sage nicht die Wahrheit, aber die schafft eine Illusion, vielleicht auch eine Selbsttäuschung, dass das bequemer wäre, die nach meiner Überzeugung am Ende nicht stimmt.
Ja, ich finde auch, dass das Rückblicken, wenn man jetzt auf die Jahre Angela Merkel zurückguckt, ist, dass man das Thema Rente auch so gar nicht angegangen ist, finde ich eines der größten Vorwürfe, den man da machen kann, den Leuten, die da in führenden Positionen waren, denn das war ja da auch schon absehbar. Das ist ja nicht erst die letzten 3-4 Jahre das Problem aufgetaucht, das war ja da auch schon absehbar. Und zum anderen noch als Anknüpfung, das eine ist ja die Rente an sich. Aber das Problem ist auch die Beitragslast, die ist ja jetzt schon, ich glaube, beim Medianeinkommen ist ja nach Belgien sind wir da schon Steuerweltmeister. Und wenn dann die Beiträge für die Rentenversicherung noch weiter steigen, wird das Arbeiten bei uns ja auch noch unattraktiver. Für alle, die sich überlegen, in welches Land wandere ich zu oder wo lege ich meinen Wohnsitz hin, für solche Geschichten, unabhängig jetzt vom Rententhema. Aber auch aus der Sicht macht es ja einfach keinen Sinn, die Beiträge zur Rentenversicherung immer weiter ansteigen zu lassen.
Ja, man darf ja vielleicht auch nicht vergessen, dass sozusagen die klassische Rentenversicherung eben nicht die einzige Belastung für Menschen ist, die jeden Monat auf den Lohnzettel schauen, sondern am Ende wir eine Pflegeversicherung haben, bei der jetzt, wenn man miteinander ehrlich umgeht, nicht viel dafür spricht, dass die geringer wird, sondern wir sehen im Augenblick, dass sie steigt. Wir müssen die Menschen, die dort arbeiten, gut bezahlen, sonst wird kein Mensch da mehr arbeiten. Und wir haben auch da wieder eine Verpflichtung, sozusagen nicht in unsere Eltern in ein Chaos zu stürzen und auch eine Situation, in der wir selbst, wenn unsere Eltern in dieser Situation sind, ja nicht unsere eigene existenziellen Einkommenssituation übermäßig belasten wollen. Das heißt, es bedarf einer Versicherung in einem gewissen Umfang. Wobei man immer noch sagen muss, 80% der Menschen leben in Familien und werden dort unterstützt. Und auch diese Familien haben ein Recht darauf, eine gewisse Hilfe zu bekommen, um das überhaupt durchstehen zu können. So, und dann haben wir die Krankenversicherung, das große Feld, in der natürlich andere Länder über gewisse Formen von Eigenbeteiligung nachdenken. Und wir das nicht tun und wir sehen, dass sozusagen die Krankenversicherung in einem sehr schnellen Umfang immer teurer wird, weil wir sie so oft benutzen. Sie wird in Zukunft auch noch teurer werden, weil die Chancen, gesund zu werden, größer werden. Die Methoden, in denen man die Heilung vermutet, allerdings auch teurer sein werden als zurzeit. Das heißt, auch an dieser Stelle werden wir überlegen müssen, ob wir am Ende dazu kommen, dass möglicherweise der Schnupfen eher unser Problem ist, damit die Bekämpfung des Krebses und die Sicherstellung, dass unser Herz gut funktioniert, eine Gemeinschaftsaufgabe bleiben kann. Mein Problem dabei ist, dass in Deutschland darüber kein sachlicher Dialog möglich ist, sondern sofort ein auch politisches Verhetzungspotenzial entsteht, dass jede Bestandsveränderung als einen Angriff auf Menschenrechte sieht. Und man muss offen sagen, die CDU war unter Angela Merkel 2005 da ja an vielen Stellen durchaus mutig und hat dafür ziemliche Prügel bezogen und hat daraus Angela Merkel als Person, aber auch die CDU, sich für lange Zeit in diesen Fragen zurückgehalten. Und Sozialdemokraten sagen bis heute, und das werden sie auch nach der Wahl sagen, mit uns gibt es da keine Änderung, da ist alles in Ordnung. Das ist ein bisschen die Band, die auf der Titanic spielt. Aber es ist politisch relevant. Und deshalb, je mehr gerade jüngere Menschen sich mit der Frage auseinandersetzen und merken, dass das ein Angriff auf sie ist, weil sie am Ende gefragt werden, sollen eure Eltern leiden oder ihr, obwohl man jetzt einen Weg finden könnte, in dem weder die Eltern noch man selbst, jedenfalls in diesem Umfang, selbst bei steigenden Lasten leiden muss. Und deshalb, wir brauchen Reformen in diesen Bereichen, offen angesprochene Reformen und nicht einfach einen Stillstand.
Ja. Eine andere Möglichkeit, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist natürlich auch, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Würden Sie da auch d'accord gehen oder sehen Sie das kritisch?
Ja, ich glaube, dass wir, wenn man über Regulierung redet und weiß, wie schlecht Regulierung deshalb funktioniert, weil so vieles, was eigentlich nicht zusammenpasst, dann zusammengeworfen wird, gilt auch hier, wir müssen zu Lösungen kommen, die für die Menschen attraktiv sind, selbst zu entscheiden, wie lange sie arbeiten. Und dass diese klassische Regel, die es mal gab, als ich Jugendlicher war, war 65 Punkte. Das war eine Lebensdefinition. Dann ist man aber auch früher gestorben, man hat aber auch bis dahin gearbeitet. So alles dieses stimmt nicht mehr. Wir leben länger, wir arbeiten teilweise nicht so lange. Das heißt, wir müssen einfach ein System haben, in dem es keine Regelaltersgrenze mehr gibt. Und ich glaube, wir müssen auch über die Generationen darüber sprechen, welche Rolle Arbeit hat. Ich sehe manchmal heute, dass Menschen, die meine Studierenden sind und andere, ein bisschen über die Frage nachdenken, ob sozusagen Arbeit eine doch nicht besonders willkommene Unterbrechung eines sonst wunderschönen Lebens ist. Und ich glaube, dass Arbeit auch Teil eines wunderschönen Lebens sein kann. Nun bin ich da möglicherweise befangen, sonst würde ich jetzt mit kurz vor 67 nicht mehr sitzen und etwas Ähnliches wie Arbeit tun, nämlich Interviews geben. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir bleiben eine Gesellschaft, die sich sehr stark über Arbeit definiert. Wir müssen gucken, dass diese Arbeit gut ist, dass sie sicher ist, dass sie Spaß macht, zumutbar ist, auch körperlich zumutbar ist. Ein Dachdecker wird mit 70 nicht mehr auf dem Dach stehen, aber die Summe der Dachdecker in Deutschland ist jetzt auch nicht so erheblich. Diese Frage, sich anzuschauen, wie flexibilisiere ich das? Wie gebe ich dann aber jemand, der auch länger arbeitet und deshalb auf Freizeit verzichtet, möglicherweise einen Bonus, indem er auf das, was er nach dem 65. Lebensjahr arbeitet und damit Rentenbeiträge spart, vielleicht nicht noch auch zusätzlich Rentenbeiträge bezahlen muss, sondern ich den Betreffenden davon freistelle und heilfroh bin, egal was er dann verdient, ja, heilfroh bin, dass er arbeitet. Ob er dann noch halbtags arbeitet oder ganztags arbeitet und das reinschaufelt mit besserem Nettoergebnis als vorher, prima. Weil das Wichtigste, was wir in diesem Land brauchen, das sind Arbeitsstunden. Wir haben jetzt mehr Menschen in Arbeit als jemals zuvor und arbeiten weniger als jemals zuvor. Diese Rechnung, die geht in der eigenen Küche nicht auf und die geht auch in einer Gesellschaft nicht auf.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen in diesem Punkt. Ich hatte eben kurz über den meiner Meinung nach einen der größten Fehler von Angela Merkel gesprochen. Jetzt geht eine Userfrage da in Ihre Richtung. Was würden Sie selbst sagen, rückblickend, welche politische Entscheidung würden Sie selbst im Nachhinein anders treffen, die Sie selbst mal getroffen haben?
Also der Länderministerpräsidenten haben ja andere Aufgabenstellungen als Bundeskanzler. Insofern sind es dann noch andere Felder oder Fragen. Ich persönlich habe sehr viel dafür gekämpft, das Schulzeitenleben um ein Jahr zu verkürzen. Das ist nicht gelungen, weil am Ende Lehrer auf ihren Stoff bestanden und den nicht ausreichend gekürzt haben, weil Eltern sich mit Lehrern verbündet haben. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dort, wo es gelungen ist, beschließen die junge Generation heute sehr häufig, da macht sie ein Jahr Sabbatical. Das Ziel war, dass man mit 22, 23 eine abgeschlossene Berufsausbildung akademischer Art hat, was in der ganzen Welt außer bei uns so ist. Das hat eine Folge für die Rentenversicherung, das hat vor allen Dingen eine Folge für Wettbewerbsfähigkeit. Ich sehe in meinem beruflichen Leben mit internationalen Unternehmen, dass die Deutschen immerhin anstehen, weil wenn die 28 Jahre alt sind, kommt der eine mit 5 Jahren Berufserfahrung, der andere mit 2 Jahren Berufserfahrung. Das ist völlig klar, wer Karriere macht, nicht der Deutsche. Und insofern, ich wollte das über die Summe von effizientem Studium und effizienter Schule ändern. Ich habe dabei sehr viele Menschen verärgert. Das muss Politik manchmal, aber ich habe nach dem Ärger nichts erreicht. Also würde ich sagen, würde ich diese Frage, effiziente Hochschule mit Studiengebühren, die sehr sozial finanziert sind, wo jeder weiter studieren kann, aber es eine wirtschaftliche Einheit gegeben hätte, plus eine verringerte Schulzeit, damit Menschen sehr gut ausgebildet früher ins Leben kommen können. Dieses Projekt ist nicht zu dem Ende gekommen, zu dem ich es haben wollte. Ich habe aber politisch viel dafür bezahlt. Also würde ich am Ende das ganz zweifellos eher in die Kategorie der Dinge, die ich nicht richtig gemacht habe, wenn man so will, in der ich jedenfalls nicht erfolgreich genug war, zu überzeugen, dass das Ziel, das ich hatte, es wert ist, angestrebt zu werden. Ich glaube nach wie vor, wenn das funktioniert hätte, wäre es ganz gut, aber es hat nicht funktioniert und dann war die Belastung der Gesellschaft durch diese Debatte und diese Streits natürlich keine besonders grandiose Leistung. Ich nenne das mal als Beispiel, wenn man jeden Tag Dutzende und Aberdutzende von Entscheidungen trifft als Regierungschef, macht man sehr viel mehr falsch als einmal an irgendeiner Frage etwas. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man den Mut behält, Entscheidungen zu treffen, in dem Wissen, dass dabei falsche Entscheidungen sind, weil die andere Erkenntnis bedeutet, dass man dauernd keine Entscheidung trifft. Und davon hat man nur wirklich genug in den letzten Jahrzehnten. Also, aber wenn man mal ein Beispiel herausgreifen kann, wo ich selber sage, naja, das würdest du, wenn du nochmal die 20 Jahre zurückbeamen könntest, dann würdest du das wahrscheinlich ein Stück anders machen.
Also, dass ich das richtig verstehe, Sie wollten in Hessen aus G9 G8 machen und dass es dann am Widerstand gescheitert ist, bei G9 geblieben. Das habe ich richtig verstanden.
Ja. Ja, praktisch ist ja, das ist ja meine Diskussion, jetzt sagen wir Hessen waren da durchaus ein bisschen voraus und viele andere in Deutschland wollten das hinterher machen und faktisch ist das bis auf wenige Schulen zurückgenommen. Und dort, wo es ist, wird es nicht genutzt, um ein Jahr früher zu studieren, sondern eigentlich genutzt, um sonstige Lebenserfahrungen zu machen, gegen die ich nichts habe, aber die es nicht gerechtfertigt hätten, eine solche politische Diskussion anzufangen.
Finde ich sehr spannend, denn wir hatten im Saarland die Diskussion vor kurzem auch. Wir hatten immer G9, sind dann zu G8 gewechselt. Ich habe dann bei G8 Abitur gemacht. Inzwischen haben wir wieder G9. Und wenn ich dann die öffentliche Diskussion verfolge, weil Sie eben auch gesagt haben, es gab Druck von Lehrern und von Eltern, dann wurde oft von Lehrern und von Eltern über die Belastung der Schüler gesprochen und über Stoff. Und an keinem Punkt habe ich festgestellt, wie man Schüler im Alter von 14, 15, 16, 17, 18 mal selbst dazu befragt hat, wie die das sehen. Weil ich war froh, dass ich mit 18 fertig war. Ich habe mich auch jetzt nicht über Gebühr belastet gefühlt, trotz 2, 3 Hobbys permanent. Und dann frage ich mich, an welcher Stelle fragt man denn mal die Leute, die es betrifft, die jetzt gerade Abitur machen nach 8 Jahren. Frag die doch mal. Aber zu dem Punkt kam es nicht. Wir haben jetzt wieder G9 im Saarland. Und insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Das ist übrigens auch meine Erfahrung. Ich hab nie relevante Proteste von Schülern gehabt. Ich habe Proteste von Lehrern gehabt, die sich nicht verändern wollten und die es als einen Angriff auf ihre berufliche Qualifikation angesehen haben, wenn ich ihnen gesagt habe, sie sollen halt 10-15% des Lehrstoffs priorisiert rauswerfen und den Rest gut ausbilden. Sie haben das Gegenteil gemacht, sie haben den Lehrstoff verdichtet und damit das Leben in der Schule auch nicht angenehmer gemacht, weil sie gesagt haben, da kann man nichts rauswerfen. Das würde ich heute auch einräumen, das habe ich unterschätzt. Ich hatte nicht gedacht, dass ich mich um Lehrpläne direkt kümmern muss. Aber sicherlich müsste man den Prozess anders angehen. Und Lehrer haben dann den Eltern gesagt, es geht euren Kindern schlechter. Dann ist die Frage, ist dann dadurch, dass man die Stundendeputate erhöht hat, mehr Nachmittagsunterricht erstanden, was in einer Welt der Ganztagsschule eh keine Frage mehr wäre. Also es ist dann so eine Stimmung aufgekommen, in der die Gegnerschaft populärer war als die Unterstützung. Das passiert in der Politik, das ist auch nicht schlimm, aber wenn man das durchstehen will, dann muss wenigstens das Ergebnis stimmen. Und sozusagen am Ende, wie Sie sagen, ist aus G8 wieder G9 geworden. Das heißt, da war nichts außer Ärger und das ist dann ärgerlich. Und das muss der Politiker einfach zur Kenntnis nehmen, weil am Ende ist Demokratie eine Herrschaft der Mehrheit und nicht irgendwas, was man einzeln als richtig oder falsch findet. Und Parteien sind eben auch nicht das Volk, sondern im Artikel 28 steht, sie wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Das habe ich an dieser Stelle versucht, aber würde ich für mich sagen, es war offensichtlich unzureichend. Ob das für die junge Generation das Beste war oder nicht, müssen alle Beteiligten selbst sagen. Aber wenn man fragt, sozusagen, wo hast du viel Kraft rein investiert und es war nichts, gibt es viele Fälle, wo ich sage, ich habe viel Kraft rein investiert, ist was draus geworden. An der Stelle, nein.
Ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle, um dir den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Das ist Freedom24, ein Broker, mit dem du auch auf ausländischen Börsen direkt handeln kannst. Das sorgt dafür, dass du vor allem bei kleineren ausländischen Aktien oft viel bessere Spreads erhältst als über deutsche Börsen und so viel Geld sparen kannst. Schau gerne mal rein über den Link in den Shownotes. Diesen Monat kannst du dort auch noch gratis Aktien abstauben und da sind einige Kracher in der Aktienauswahl mit dabei, zum Beispiel eine BlackRock, die steht schon heute bei ungefähr 980 Euro. Also kurz pausieren, gerne dort reinklicken und ansonsten jetzt weiterhin viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Roland Koch.
Andere User-Frage: Welche politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen halten Sie für entscheidend, um die Klimakrise zu bewältigen?
Relativ eindeutig, die Verletzung von Klima oder die Belastung von Klima mit einem ordentlichen Preisschild zu versehen. Wir haben ja große Erfolge über die Zeit mit bestimmten Klimamaßnahmen gehabt. Also als Willy Brandt im letzten Jahrhundert Bundeskanzler wurde, war einer der Slogans der sozialdemokratischen Kollegen damals blauer Himmel über der Ruhr. Weil das war die Kohleregion, die Chemieregion, da war der Himmel weiß-gelb und sonst was. Ich komme ja hier aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu der damals Farbwerke Höchst oder zur Höchst AG. Ja, wir hatten immer einen gelben Schlot, der da war und in bestimmten Klimazeiten mussten die Autofahrer auch, das Auto muss nachher gewaschen werden. Das war vor 40, 50 Jahren, Anführungszeichen, normal. So, und mit diesem Programm, da gibt es eine Rechtsverordnung, technische Anleitung Luft hieß das damals, den schönen Namen TEA Luft bekommen im Laufe der Zeit, ist mit Instrumenten, in denen man dafür Geld bezahlen musste, wenn bestimmte Dinge irgendwann verboten worden sind, mit jährlichen Abstands- und Verringerungsmaßnahmen, ist die Luft wieder sauber geworden. Wir haben heute im Prinzip kein Luftbelastungsproblem durch Industrie mehr, außerhalb von CO2. Dann waren die Flüsse schmutzig. Ja, wenn man vor 30, 40 Jahren in den Rhein gesprungen ist, muss man anschließend die Notaufnahme. Heute geht man im Rhein wieder schwimmen. Was ist passiert? Die Abwassereinleitung hat dazu geführt, dass es eine Abwasserabgabenverordnung gab. Und am Ende war klar, dass alle Einleitungen von Schadstoffen, die gereinigt werden müssen, das kostet Geld, dafür musste man das bezahlen. Im Übrigen war es teurer, dieses Abwasser belastet einzuleiten. Und an bestimmten Stellen sind Stoffe, die da nicht hingehören, auch einfach verboten worden. Diese Mechanismen funktionieren, das wissen wir. Aber wir haben sie bei CO2 lange nicht eingesetzt. Auch wieder dort gilt für einen Vertreter wie mich, der eher älteren Generation, ich muss einräumen, dass wir bei allen Maßnahmen des Umweltschutzes, die wir diskutiert haben, die CO2-Belastung in den 80er und 90er Jahren nicht zu dem zentralen Punkt gehalten haben. Wenn man jetzt mal zurückschaut, manche Diskussionen über Kernkraft, die die Grünen geführt haben, hätte man möglicherweise anders geführt, wenn das Pro-Argument CO2-Freiheit eine relevante Größenordnung gehabt hätte. Aber es ging eigentlich eher um Atommülllagerung und alles. Aber CO2 war nicht das Kernthema. Und deshalb hat man offenbar auch sozusagen den Preis zu spät bestimmt. Und die Tonne CO2, die heute in die Luft geht, ist deutlich zu billig. Und sie muss ganz schnell teurer werden. Und aus meiner Sicht muss man das kombinieren mit dem, was ich Klimageld nenne oder andere. Also mit für die unteren Einkommensschichten auch einer gewissen Entschädigung, weil es muss teuer werden. In der Sekunde, in der das teuer wird, ist das Heizungsproblem, ist das Problem des Autos und des Elektroautos, sind die Industrieprobleme völlig anders. Aber wenn ich jetzt anfange zu sagen, da darfst du den Verbrenner nicht benutzen, da musst du eine Wärmepumpe einbauen, da darfst du den Stahlkocher nicht weiter bedienen und dein Kraftwerk darf nicht mehr installiert werden, das aus Erdgas hat, dann führt das in eine falsche Richtung, weil keine ökonomische Zahl dahinter steht. Also die wichtigste Maßnahme in diesen Tagen, gibt ja viele Sachen vom Naturschutz, Landschaftsschutz, Gewässerschutz, die man auch besprechen kann, aber in diesen Tagen ist das wichtigste Thema CO2 und das wichtigste Thema eine ordentliche CO2-Bepreisung, damit der Markt das CO2 aus der Luft räumt.
Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen für die Zuhörer praktisch zu veranschaulichen anhand der aktuellen Situation. Also Sie sind kein Fan von Dingen wie dem Heizungsgesetz, wo dann Leute irgendwie noch eine Ölheizung einbauen, weil sie Angst haben vor dem bevorstehenden Gesetz, sondern eher so, dass der CO2-Preis hochgeht. Dann vielleicht auch Dinge, die jedem wehtun, wie zum Beispiel der Sprit an Tankstellen, wird deutlich teurer. Aber dafür, von den Mehreinnahmen sollen dann Leute jetzt, die für den Mindestlohn arbeiten gehen und mit dem Auto fahren müssen, dass die eben so entlastet werden, dass die trotzdem davon nicht so geschädigt werden und sich das auch leisten können. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Ob die dann gar nicht mehr belastet werden, das bin ich mir nicht sicher. Das ist ja auch individuell sehr unterschiedlich. Die Idee dieses sogenannten Klimazelt ist es sozusagen, Menschen am Anfang, wenn die Summen noch nicht so hoch sind, 100 Euro im Jahr einfach zu überweisen. Einfach einen Scheck zu geben und sagen, hier, was du damit machst, ob du jetzt Dinge einsparst, wo du CO2 gar nicht mehr so benutzt. Und damit andere Dinge finanzierst. So, und wenn man das über ein paar Jahre macht, ist das Klimageld auch deutlich höher. Aber auch der Preis, ja, der Preis an der Tankstelle für Benzin wird teurer werden. Und ehrlicherweise, die da sich ja im Augenblick jetzt so engagiert Gasheizungen kaufen, denen muss man auch sagen, das Erdgas wird teurer werden. Ja, das wird teurer werden. So, und dann beginnt aber das Spiel der Marktwirtschaft, zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt, damit ich preiswerter fahren kann? Dann lohnt sich sozusagen der Wettbewerb mit dem Elektroauto. Dann wird über die Frage nachgedacht werden, wie weit muss ich mit einer Batterie fahren? Kann ich möglicherweise, die Chinesen entwickeln gerade ein System mit dem schönen englischen Wort Range Extender, dass man sozusagen einen ganz kleinen Verbrennungsmotor im Auto noch hat, der im Zweifel noch ein bisschen Strom produziert, damit man, wenn die Ladesäule weiter weg ist, trotzdem fahren kann, der dafür sorgt, dass die Batterie nicht kalt wird, damit sie auch im Winter funktioniert. Also wir in Europa haben dann wieder den Verbrenner verboten. Möglicherweise ist das Kumpelauto ein Batterieauto mit Verbrenner. Aber im ganz Kleinen. Und man kann Dinge anders kompensieren. Und möglicherweise können wir in den Verbrenner auf die Dauer Wasserstoff reinbringen. Wasserstoff ist im Augenblick schweineteuer. Das wird ja aber nicht bleiben, wenn alle Welt Wasserstoff braucht. Ja, dann beginnt aber wieder, da muss man das halt intelligent machen. Die Grünen in Deutschland haben gesagt, wir wollen Wasserstoff. Aber der Wasserstoff muss aus grünem Strom produziert werden und nicht aus grünem Strom, sondern nur aus grünem Strom, der heute noch nicht produziert wird. Also nur aus dem grünen Strom, der in zukünftigen Windrädern oder Solaranlagen liegt, darf überhaupt. Das heißt, der Wasserstoff, den man dringend braucht, um anderes zu ersetzen, ist knapp und teuer gemacht worden, weil so viele neue Anlagen gibt es nicht und die sind natürlich die teuersten Anlagen. Anstatt erstmal zu sagen, Wasserstoff komm her aus der ganzen Welt, woher du auch immer bist, ist völlig egal. Hauptsache, ich habe eine Wasserstoffwirtschaft. Und wenn ich die Wasserstoffwirtschaft habe, wenn es läuft, dann beginne ich vorsichtig wieder mit dem Preis und sorge dafür, dass der grüne Wasserstoff der billigste Wasserstoff ist und alle eher grünen Wasserstoff haben wollen und sich die nächste Industrie daraus entwickelt. Wenn wir mal die ideologischen Scheuklappen abziehen, können wir das so machen, dass der Bürger am Ende auch nicht permanent den teuersten Preis bezahlt, was wir im Augenblick noch haben. Und wir werden, um Letztes zu sagen, wir werden auch CO2 weiter haben. Wir müssen endlich lernen, das CO2 abzuspalten und zu speichern oder zu verarbeiten. Das ist wahrscheinlich sogar ein sehr wertvoller Rohstoff in der Zukunft. Und dazwischen kann er ein Energieträger sein. Die Grünen haben gesagt, es darf kein CO2 mehr geben, wie in der Religion. Es gibt aber noch CO2. Richtig ist der Satz, die CO2 darf nicht in die Atmosphäre entweichen, weil dann macht es dummes Zeug und es wird dauernd heißer. So, also das ist aber ein anderer Satz, nicht? Der Satz, es darf keins mehr geben, zerstört alle Kreativität. Der Satz, es soll so wenig wie möglich sein, das Zeug muss teuer sein, aber wenn noch welches entsteht, muss es abgespalten und genutzt werden. Ist ein ganz anderer Satz, der viel, viel mehr Menschen viel kreativer darüber nachdenken lässt, wie kann ich damit Geld verdienen, wie kann ich dafür sorgen, dass Leute mir Geld bezahlen, damit kein CO2 mehr in die Luft kommt. Und genau da müssen wir hinkommen. Und leider Gottes haben uns da einige eben überholt, weil sie nicht so verkrustet intellektuell nur auf ein Ziel geguckt haben und so einen Planstart daraus gemacht haben, sondern eben gesagt haben, oh, wir machen das Zeug teuer, dann werden Leute schon anfangen, Billigeres anzubieten und das ist besser für die Umwelt.
Ideologische Scheuklappen finde ich sehr gut. Ich hatte nämlich ähnliche Gedankengänge auch in Bezug auf die anderen Ausführungen jetzt bei meinem letzten Autokauf, der jetzt schon 4 Jahre zurückliegt. Da habe ich mir einen Diesel gekauft, der etwas mehr als 3 Liter verbraucht, 3,7, 3,8 Liter, eben weil damals schon das Tanken teurer geworden ist. Und im Nachhinein habe ich mich dann auch gefragt, warum macht man nicht einfach das Tanken teurer durch den CO2-Preis? Da können die Leute immer noch entscheiden, holen sich jetzt ein E-Auto, holen sie sich jetzt einen Diesel, der wenig verbraucht, oder nehmen sie das in Kauf und fahren eben ihren Diesel, der viel verbraucht. Fände ich auch als Instrument deutlich besser, dann lässt man den Leuten immer noch die Wahl, kann sie da selbst entscheiden, anstatt dass man sagt, wir schaffen den Verbrenner komplett ab und auch die Diesel, die eben 3 Liter verbrauchen.
Ja, das ist aus meiner Sicht ganz richtig, vor allen Dingen, also erstens, glaube ich, die Menschen sind relativ vernünftig, wenn sie Signale bekommen. Wenn es kein Signal gibt, es ist völlig egal, ob ich CO2 verblase oder nicht, es kostet das Gleiche, dann ist natürlich das mit dem Motor, der für mich bequemer ist und anderes, ein anderes Kriterium. Wir Menschen sind nicht so, dass wir einfach nur aus toller Vernunft was machen. Das gibt es auch, aber darauf kann eine Gesellschaft sich nicht verlassen. Sie muss, nur wenn sie so wie Verbrennerverbot, Gasheizungsverbot, wenn sie so vorgehen, dann sorgt sie natürlich dafür, dass alle Alternativen totgehen. Also beim Verbrenner ist ein schönes Beispiel. Wenn wir so weitermachen, haben wir 2035 kein Auto mehr mit Verbrennermotor, das neu zugelassen wird, haben aber immer noch in der großen Größenordnung von 40 bis 50 Millionen Autos mit Verbrennermotor. Und man kann ein Auto, ein deutsches Qualitätsprodukt insbesondere, das kann man verdammt lange fahren. Also das heißt, die Menschen können dann sehr schnell entscheiden, sie benutzen das Auto weiter und überlegen sich, ob sie dann einen teureren Sprit kaufen, der ist teurer wegen CO2, bevor sie viel Geld für ein neues Auto geben, mit all den Fragen. Würden wir sagen, nö, die können ganz normal weiterfahren, das ist prima und gibt es auch weiter, weil wir wollen E-Fuels entwickeln. Das sagt mir jetzt im Augenblick, ja, das kannst du nicht machen, E-Fuels sind so teuer. Ja, sage ich, sind im Augenblick sehr teuer. Also wenn die so teuer bleiben, wird da keiner ein Geschäft mitmachen. Aber lass uns doch mal gucken, ob E-Fuels billiger werden können. Wie viele Dinge sind allein mir in meinem jetzt etwas gesetzten Alter passiert, wo niemand vorher und wirklich, ich habe ja nun lange Entscheidungen getroffen und mit Menschen zusammengesessen und gelebt, die wissen, worüber sie reden. Das bei Juristen, die reden vielleicht immer ein bisschen oben drüber, aber dann die Physiker, die Ingenieure, die mir mit Brustton der Überzeugung erklärt haben, dass es alles nicht geht. Und 10 Jahre später sind sie gekommen und gesagt, da hat einer doch rausgefunden, dass das geht. Und auf einmal hat man das. Wir müssen ein bisschen unserer Kreativität vertrauen und Verbote, ohne du brauchst gar nicht probieren, weil am Ende die E-Fuels sind nicht gewollt. Verbrennertechnologie, da gibt es gar nicht mehr. Es gibt keinen Ingenieur mehr. Ja, wenn wir bei der Kernkraft sind, wo jetzt Bill Gates sagt, man kann so einen kleinen Kernkraft in den Garten nehmen, wo es inhärent sichere Systeme gibt, die nicht mehr mit Wasser. Ich weiß gar nicht, ob die funktionieren, aber eins weiß ich. Mit der Entscheidung von 2011, die wir in Deutschland getroffen haben, haben die Menschen, die was davon verstehen, also Kernkraftwissenschaftler, Thermodynamiker und was alles es da gibt, die haben gesagt, Deutschland braucht uns nicht mehr. Die sind nicht mehr da. Es gibt keinen Lehrstuhl mehr neu, der entwickelt worden ist für Thermodynamik. Warum? Weil wir entschieden haben, es gibt es bei uns nicht mehr. Im Rest der Welt gibt es es noch. Also wo kommt die neue Technologie her? Und wir wissen gar nicht, wir können nur in der Zeitung lesen, was da los ist, weil wir selber wissen es nicht mehr. Diese Verbote sind eigentlich prinzipiell falsch. Und wir haben uns viel zu viele davon geleistet, nach meiner Meinung.
Ja, das Wort Verbot ist auch eigentlich einfach nicht sexy, auch politisch. Wenn man das benutzt, das kommt immer schlecht an, es sind schlechte Überschriften, schlechte Headlines und auch das Ergebnis, was dann beim Bürger ankommt, ich verstehe es auch nicht so ganz.
Aber es war eben sehr populär, also ich meine die Grünen, Spitzenkandidatin des letzten Wahlkampfs, Frau Baerbock hat eben gesagt, Markt ist was ganz Nettes, aber Markt ist langsam, wenn ich der Umwelt helfen will, muss ich mit Verboten arbeiten und das ist, ich finde, die schönste Zusammenfassung eines Irrtums, weil es stimmt halt nicht, die Verbote sind im Einzelfall, was ich gerade verbiete, dann bang, und es ist verboten. Aber das Verbieten ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eigentlich, eine umweltgerechtere, lebenswerte Situation zu haben. Also Menschen zu erlauben, in Wohlstand zu leben, ohne die Umwelt zu verletzen. So, und dafür ist das Verbot völlig untauglich. Das Verbot ist ein kurzfristiger Erfolg. Alle sind unglaublich stolz, sie haben was verboten. Aber es ist zugleich das Ende des Nachdenkens über das Neue. Und deshalb, in Summe, ist der Markt schneller, wenn er die richtigen Signale bekommt. Da, wie gesagt, da müssen die Älteren auch einräumen, die CO2-Preise hätten früher kommen müssen. Eindeutig, wenn wir 1990 angefangen hätten mit einem billigen und primitiven CO2-Preis, dann wären wir heute bei 100, 120 Euro pro Tonne, hätten aber längst andere Autos und andere Dinge, weil der Markt das geregelt hätte. Haben wir nicht. Jetzt müssen wir ganz schnell da hoch, dass wir auf 80 bis 100 Euro pro Tonne CO2 kommen, um das marktfähig zu machen. Und das ist schmerzhaft. Das ist auch Da muss man sagen, jede Generation macht auch sozusagen ihre Fehler oder setzt andere Prioritäten. Und das war nicht die Priorität. Da waren wir dann auch stolz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als diese ganzen endlosen Dreckschleudern in Osteuropa und in Ostdeutschland weg waren. Aber es ist doch so viel weniger, dass wir uns nicht so viel sozusagen über die Bepreisung Gedanken gemacht haben. Und das müssen wir jetzt nachholen. Und das müssen wir aus meiner Sicht, wir Älteren, auch noch tun. Ja, es hat jetzt keinen Sinn, sich da zu drücken. Das ist unbequem, das wird Ärger machen in der Gesellschaft. Das muss man sozial fair machen. Aber verdammt nochmal, wir haben es zu lange nicht gemacht und wir müssen es jetzt tun. Die Konzepte sind alle auf dem Tisch. Es entwickelt sich ja auch in die richtige Richtung. Man darf nur nicht nervös werden. 2027 wird der CO2-Preis sehr hoch werden, weil da geht es an die Börse. Und dann darf die Politik nicht wieder davonlaufen und sagen, oh Gott, das haben wir nicht gewollt, wir machen ihn wieder billiger. Nein, man muss den Menschen helfen, die ihn bezahlen. Man muss die ökonomischen Vorteile daraus nutzen. Alles sehr schwierig, sehr kompliziert, weil wir sind nicht allein auf der Welt und man müsste das eigentlich global machen. Das gibt es, ich kenne tausend Antworten. Aber da liegt in Zukunft die Politik und da erhoffe ich mir von einer Marktwirtschaftspartei eben dann auch einen Impuls zu sagen, wir stehen das durch und lassen den Markt das regeln. Wie ein Ludwig Erhard das vor 75 Jahren auch gesagt hat, der wusste auch nicht, wie die Antwort am nächsten Morgen ist und hatte auch wahrscheinlich ein bisschen Bibbern davor. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass die einzelnen Menschen, wenn sie alle loslaufen, ziemlich gut sind.
Wir sind fast am Ende. Als letzte Frage würde ich gerne noch eine persönlichere User-Frage stellen. Und die geht so, gibt es bei Ihnen bestimmte Erfahrungen oder Begegnungen Ihrer Zeit, egal jetzt in Ihrer Zeit in der Politik oder später in der Wirtschaft, die Sie in irgendeiner Form besonders geprägt haben, also irgendeine Persönlichkeit oder irgendeine Erfahrung, wo Sie sagen würden, das war sehr inspirierend für mich, beeindruckend, in welcher Form auch immer?
Na, logischerweise, wir alle leben ja ein bisschen davon, dass wir uns andere Leute angucken und sagen, so will ich auch werden oder so will ich nicht werden. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man sich da fixiert, sagt, das ist sozusagen der Copy-and-Paste-Typ für mich, weil das gibt's nicht, das sind wir alle anders. Aber ich habe gerade vor wenigen Tagen mit meinem jetzt inzwischen 92-jährigen Schulleiter unseres Gymnasiums Mittag gegessen, der immer noch topfit ist. Und ich war ja sehr, sehr lange von der 7. Klasse bis zum Abitur Schulsprecher. Also wir haben sehr viel miteinander gemacht. Und der Mann hat mich unglaublich geprägt. Ich glaube, er und mein Vater waren so zwei Menschen, die unter dem Motto, wie gehst du mit anderen Menschen um, wie verlässlich musst du sein, welche Prozesse musst du anstoßen. Der hat damals ein Kollegium mit 110 Lehrern manövriert und ich als Schulsprecher durfte da immer dabei sein und durcheinander machen. Und sozusagen, ich habe viel, viel dabei gelernt und ich habe später eben die Chance gehabt, lange mit Menschen wie Helmut Kohl sehr, sehr intensiv und freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Ich habe irgendwann die große Chance gehabt, in den 80er Jahren den Dalai Lama kennenzulernen und dann seit über 40 Jahren zu kennen und natürlich dann intensiver mit ihm zu reden. Und ich habe das alles aufgesogen. Also das verändert nicht prinzipiell den Menschen, sollte es jedenfalls nicht in eine Kopie. Aber wenn ich die beiden nehme, zum Beispiel haben die etwas gemeinsam, nämlich diese Fähigkeit, in längeren Achsen zu denken. Wir alle haben, ich auch, eine Mentalität zu fragen, was passiert morgen? Aber eigentlich müssten Menschen, die sozusagen grundlegende Entscheidungen treffen, müssten sagen, was wird daraus in einigen Jahren? Nicht irgendwann später, in 30 Jahren, das weiß kein Mensch. Aber sozusagen in einer längeren Achse, was ist, wenn sich der Aufregung gelegt hat? Was ist, wenn die Dinge ihre Wirkung entfaltet haben, die nicht im Befehl, sondern im langsamen Hinführen liegen? Da habe ich in meinem Leben wahrscheinlich sehr viel gelernt, dass mich das weniger ungeduldig gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich bin eher in der Lage, damit umzugehen. Jedenfalls, wenn ich anderen Menschen etwas vermitteln möchte und etwas erreichen möchte bei ihnen. Und insofern, ja, natürlich haben mich Ereignisse geprägt, so wie mich Fehler geprägt haben. Im Laufe eines langen Lebens, in dem man viele Entscheidungen in Wirtschaft und Politik getroffen hat, hat man viele Narben im Gesicht von Fehlern, Widerständen und Ärger. Das muss man mögen. Ich habe mich davor nie gescheut. Und ohne dass es solche Prägungen gibt, hält man das gar nicht durch. Wenn man immer nur auf sich guckt und nicht auf andere, ist nach meiner Ansicht ein Leben A, langweilig, aber B, auch schwierig. Und Neugierde darf sich nicht nur auf Sache und mathematische Formeln beziehen. Neugierde muss sich auf Menschen beziehen, wo man fragt, was hat der gemacht und warum würdest du das auch machen und warum nicht. Wenn das richtig funktioniert, dann kann man, glaube ich, einigermaßen entspannt auch mit schwierigen Situationen umgehen. Sonst wird es kompliziert, wenn man nur noch sich sieht.
Herr Koch, vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Ansichten. Dankeschön.
Alles Gute.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.